Willkommen in der Biohacking-Praxis. Hol dir hier Woche für Woche die besten Tipps für dein besseres Leben, für deine Gesundheit und für deine Performance.
Und zwar von Biohacking-Profi Andreas Breitfeld.
Und von Biohacking-Kolumnist Stefan Wagner.
Bevor wir starten, ganz schnell die Tipps und Anregungen aus der Biohacking-Praxis verstehen Sie bitte nicht als medizinische Ratschläge, allein schon, weil wir keine Ärzte sind. Ende des Disclaimers. Gehen wir's an.
Lass uns gemeinsam den überflüssigen Biohacking-Müll über Bord werfen, auf den Stefan Wagner und ich, Andreas Breitfeld, früher selbst reingefallen sind. In unserem kostenlosen Webinar zeigen wir dir, wie dein Körper endlich auf Kurs kommt, ohne dass du dafür erst 150.000 Euro Lehrgeld verbrennen musst, so wie wir seinerzeit. Klick jetzt auf den Link in den Shownotes und sei beim nächsten Mal live dabei.
Vor dem Anfang dieser Folge ein kurzer Hinweis auf das Ende. Dort gibt's einen Beitrag aus dem Lexikon von Lila Quantum Tech. Da geht's um Studien, Alltagsrelevanz und andere Aspekte, die von besonderem Interesse für Biohacker sind. Aber jetzt widmen wir uns mal dem Anfang. Los geht's mit der neuen Folge der Biohacking-Praxis. Hallo Andreas.
Hallo lieber Stefan und hallo lieber Jochen.
Hi.
Der Jochen ist der Jochen Seipel. Und der Jochen Seipel ist vom Andreas in diesen Podcast hinein reklamiert worden, als ich mit dem Andreas einmal geredet habe über das Thema Nahrungsergänzungsmittel. Wie erkenne ich ein gutes Produkt? Wie erkenne ich ein weniger gutes Produkt? Was sind so die Tricks in der Erzeugung? Was sind so die Gründe für die eklatanten Preisunterschiede, die es dann auch gibt? Wie erkenne ich dann auch, welchen Wert haben auch diese verschiedenen Gütesiegel, die es gibt? Oder haben die keinen Wert? Und der Andreas sagt, das müssen wir mit dem Jochen besprechen. Der kennt sich da aus. Der Jochen Seipel hat selber zwei Companies. Die eine ist die VivoBase Company und die zweite ist Rilling Healthcare. Das heißt, er beschäftigt sich auch mit Elektromagnetismus und mit Silizium. Aber über diese beiden Themen wollen wir heute nicht im Detail sprechen, sondern über sein drittes Standbein, Jochen. Habe ich das jetzt alles korrekt gesagt oder kriege ich jetzt von dir eine hinter die Löffel?
Nee, so in der Art passt das alles. Genau, wir sind ja im Nahrungsergänzungsmittelbereich unterwegs. Wir haben uns jetzt spezialisiert auf Silizium, aber befassen uns auch mit weiteren Nahrungsergänzungsmitteln in der Entwicklung, mit dem Design, sage ich mal, und nachher auch in der Abfüllung.
Darf man eigentlich die Marken nennen, für die du die Nahrungsergänzungsmittel entwickelst und abfüllst, oder ist das so ein Betriebsgeheimnis, dass man nicht sagt?
Also meistens habe ich Geheimhaltungsverträge, wo ich natürlich nicht sagen darf. Es sind aber sehr namhafte große Brands.
Okay, das ist ja schon, ist ja ausreichend geheimnisvoll.
Und das Schöne ist ja, jetzt komme ich auch mal in das Gespräch rein, dadurch, dass wir doch alle in der gleichen Bubble sind. Also es sind ein paar von den Marken und auch ein paar von den Marken von Leuten, die mir sehr nahe sind, die ich sehr schätze, die dem Jochen seit Jahren bzw. wahrscheinlich Jahrzehnten vertrauen. Ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass der Erfinder der biologischen Zahnmedizin 2.0, der gute Dominik Nischwitz, mit seinen Supplements, der in Tübingen zu Hause ist, keine Lust hat, irgendwie Richtung Österreich zu fahren. Ich glaube, es gibt im Portfolio von Mitocare immer wieder Produkte, die Jochens Hilfe in Anspruch nehmen. Also so ein bisschen was ist da schon los, und dementsprechend, warum bin ich so froh, dass er da ist? Übrigens, lieber Stefan, das Abfüllungsgeschäft ist aus meiner Wahrnehmung ein bisschen in der dunklen Ecke, so in der Nebenstraße passiert, wo man eigentlich nicht so gern drüber redet. Die meisten Abfüllbetriebe arbeiten für viele, aber keiner will so recht irgendwie was erzählen. Oft ist es auch ganz schön wild, wie da so abgefüllt wird, gerade wenn man aus dem deutschsprachigen Ausland rausgeht und sich mal anschaut, was da so in Spanien oder sowas passiert. Wir sehen es ja immer bei den internationalen Firmen, die dann irgendwie Rückruf haben, weil irgendwie in Spanien das Putzmittel durch die Maschine durchgejagt wurde und es dann in der Magnesiumkapsel gefunden wurde oder ähnlicher Mist. Mhm. Und eigentlich der Einzige, wo ich sagen würde, das ist so relativ klar, stolze Brust in allen Gesprächen zu dem Thema, war immer der Jochen. Und nachdem er ja dann auch immer wieder als Kopf hinter den vorgesetzten Köpfen für das eine oder andere ganz schön spannende Produkt steht, habe ich mir gedacht, wenn jemand da jetzt mal aufräumen kann und unseren Hörern helfen kann, wie es funktioniert, ist klar. Ansonsten, hallo lieber Jochen, ich freue mich riesig, dass du da bist und jetzt gehen wir da rein.
Ja, danke schön.
Wir waren ja zuletzt bei Biogena und haben dort einen Blick werfen können in die hauseigene Produktion. Das ist die eine Philosophie, dass ein Unternehmen selber alle Produkte herstellt. Das ist aber natürlich wahnsinnig aufwendig, weil die Maschinen, die man da kaufen muss, sind, glaube ich, doch erhebliche Investitionen. Und bei Biogena produzieren sie ja auch noch so halbautomatisch. Das heißt, das wird tatsächlich dann auch von Hand unterstützt und begleitet, was auch zusätzlich noch Kosten verursacht. Jetzt, die meisten Nahrungsergänzungsmittelhersteller oder Verkäufer in dem Fall, Marken, verwenden daher und greifen daher zurück auf die Hilfe von Lohnabfüllern. Und so einer bist du. Und zwar, wie der Andreas gesagt hat, wahrscheinlich so der Platzhirsch. Wie läuft das Business ein bisschen ab? Erklär das einmal jemandem, der mit Nahrungsergänzungsmitteln bisher nur so zu tun hatte, dass er irgendwie uns zugehört hat, welche Empfehlungen wir abgeben und dann auf Links geklickt hat und sich das dort gekauft hat und sich gedacht hat, naja, viel mehr muss ich mich damit gar nicht beschäftigen. Lohnt es sich, damit zu beschäftigen?
Ja, auf jeden Fall, definitiv. Es gibt ja verschiedene Varianten auch der Lohnabfüllung. Es gibt ja die klassische Lohnabfüllung, die man entwickelt selber sein Produkt und lässt es klassisch abfüllen. Dann gibt es die Art, dass wir selber entwickeln und gucken halt, dass wir das Produkt sehr, also mein Ziel ist immer, das ziemlich clean zu lassen und so wenig wie möglich, oder eigentlich ist meine Philosophie überhaupt keine Zusätze, keine Konservierungsmittel mit reinzutun und das wirklich auf einer sauberen Ebene zu lassen. Mhm. Dann gibt es aber auch die klassischen Lohnabfüller von Fernostasien.
Ja.
Sag mal, solche Produkte finden wir auch viel auf Amazon. Die werden dann teilweise brutal deklariert, also da stimmt nichts natürlich, die Firmen sitzen meistens im Ausland natürlich. Da merkt man dann schon, dass, wenn man sich richtig mit beschäftigt, dann steht da pro Tropfen liposomales Vitamin C. Ich hatte jetzt erst so ein Produkt da, wenn ein Kunde sagt, das will ich auch, dann sage ich, erklär mir, wie in einen Pipettentropfen 2000 Milligramm Vitamin C reingehen. So wurde das deklariert.
Ja, ja.
Ja. Also es sind schon brutale Sachen auf dem Markt. Meistens sieht man einfach, die Firmen sitzen dann in Holland, in Polen, teilweise Malaysia, die kommen dann von wirklich rein. Und da brauchen die eigentlich keine Angst haben, dass da auch die deutschen Behörden danach schauen oder überhaupt hinkommen. Ja.
Das ist jetzt mal wahrscheinlich der erste große Punkt. Der erste große Punkt ist, es gibt einen riesigen Markt an Produkten, die extrem preisgünstig auf Amazon gehandelt werden, wahrscheinlich vor allem auf Amazon, und die sich überhaupt nichts scheißen um das, was wirklich drinnen ist. Die einfach mal draufschreiben, da ist es drin, liposomales Vitamin C, da ist drinnen, ich weiß nicht, Magnesium, da ist drinnen ein Vitamin B-Komplex oder was auch immer. Und das stimmt nicht, was da draufsteht. Ist das richtig?
Ja, es kommt öfters vor. Ich denke auch, die werden sich gar keinen Kopf machen, die lassen das in China oder Fernostasien irgendwo produzieren, mit ihrem eigenen Label, mit irgendwelchen Deklarationen. Manchmal sind die sogar so schlecht übersetzt, das sieht man natürlich gleich, dass es nie ein Qualitätsprodukt sein kann, was in Deutschland produziert wurde. Und ich denke einfach, Deutschland hat noch so hohe Regulationsanforderungen. Ich finde es aber auch wichtig mittlerweile, weil man einfach doch sieht, ich war früher auch so, ich denke, boah, die deutschen Behörden sind sehr hart und so, ja.
Ja.
Aber mittlerweile habe ich da meine Meinung auch gedreht, weil ich denke, wenn man mittlerweile sieht, was es für Produkte alles auf dem Markt gibt, hat es natürlich schon seinen totalen Sinn, dass man mal öfters ein Auge drauf wirft.
Allerdings, lieber Jochen, müssen wir natürlich auch ehrlich miteinander sein. Ich habe heute Morgen beschlossen, ich melde eine Nahrungsmittelergänzung an. Das ist die Schlumpfpille, die ist blau und was drin ist, wissen wir noch nicht so genau, aber ich habe drei Substanzen draufgeschrieben und habe eine E-Mail an die entsprechende staatliche Stelle geschickt und das ist diese Nahrungsmittelergänzung Schlumpfpille jetzt in Deutschland registriert und mit dem Absenden dieser E-Mail ist der Registrierungsvorgang abgeschlossen. Ich werde keine Antwort von der Stelle bekommen, die sagt danke für deine Registrierung. Und sofern die Schlumpfpille nicht dazu führt, dass irgendwann die Leute ein blaues Gesicht haben, oder sonst irgendwas Komisches passiert und mich jemand anzeigt, wird, nachdem ich meine Nahrungsmittelergänzung in Deutschland zugelassen habe, niemand mal irgendwas dazu überprüfen oder nachfragen. Das ist jetzt schon auch, muss man sagen, jetzt nicht zwingenderweise der Goldstandard, wenn es um Kontrolle geht, würde ich behaupten.
Ja, also im Endeffekt hast du zum Teil da schon recht. Also man meldet es an, ja, auf der Plattform. Dann bekomme ich aber nur eine vorläufige Bestätigung. Ja, und diese vorläufige Bestätigung heißt so nicht, dass es durchgeht. Jetzt haben wir natürlich ein Problem hier, dass wir nicht hinterherkommen mit der Durchsicht dieser Dokumente. Das heißt, es kann 2-3 Jahre dauern. Und das Mittel oder das Nahrungsergänzungsmittel ist natürlich schon auf dem Markt, ja. Deshalb bei mir ist eigentlich immer so, dass wenn wir im Prinzip das anmelden, dass jede Anmeldung vorab durch einen Gutachter, ich habe einen guten Gutachter, einen speziellen Gutachter, und ich lasse mir dadurch natürlich auch eine Verkehrsfähigkeitsbescheinigung machen. Mhm. Weil früher oder später, wenn du das vertreibst und auch wenn du es nur vertreibst, du bist immer ein Verkehrbringer. Ja, mit dieser Firma. Und wenn die in Deutschland sitzt, werden 1-2 Jahre später auf jeden Fall bekommst du eine Lebensmittelkontrolle. Und mit dieser Lebensmittelkontrolle wird das Produkt dann schon geprüft. Und wenn du natürlich falsch deklarierst, falsche Versprechungen, es fehlen Sätze, also außerhalb der Reichweite von Kindern oder solche Dinge, gucken die dann schon drauf, ja. Aber ich meine, 1-2 Jahre kann das schon gut durchlaufen.
So, warte. Damit ich da jetzt auch mitkomme. Es gibt einmal diesen einen Bereich, das ist der ganz große Graumarkt auf Amazon. Ich nenne jetzt Amazon beispielhaft für alle diese Marktplätze, ja. Wo einfach vollkommen skrupellos irgendwelche Produkte von irgendwelchen Companies irgendwo in Fernost abgefüllt werden. Ein bisschen egal, was drinnen ist. Und die bicken halt dann drauf, ich weiß nicht, Magnesium, Vitamin B oder Vitamin D. Und man hat überhaupt keine Ahnung, was wirklich drinnen ist. Wie extrem ist denn das so? Ist das sogar gefährlich? Also wenn ich jetzt auf Amazon gehe und ich sage Vitamin B und ich suche das Billigste heraus, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass mir das was nützt und wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass es mir schadet?
Ja, ich meine, du hast zwei Seiten. Wir wissen ja gar nicht, was die reinmachen. Die haben ganz andere Vorschriften zum Beispiel. Wenn ich jetzt in Pharmastasien produzieren lasse, dann können Putzmittel enthalten sein, komische Füllstoffe, die nicht deklariert werden, Alkohole oder irgendwas. Es können verschiedene Dinge drin sein, wo man nicht mehr nachvollziehen kann, ja.
Und ich habe keine Möglichkeit, als Kunde das zu überprüfen.
Du kannst natürlich schon das ins Labor schicken, das ist aufwendig. Ich kann jetzt einen Vitamintest machen im Labor, aber so eine Vitaminbestimmung ist natürlich für den Privatnutzer, glaube ich, nicht lukrativ, wenn er nachher 400 Euro zahlt und schaut, ob wirklich so viel Vitamin B12 drin ist, wie angegeben.
Ja.
Andererseits, gerade bei fettlöslichen Vitaminen kann das natürlich, überleg mal, Vitamin A, Vitamin D3, das kann auch schädlich werden mit der Zeit, ja.
Wenn es zu hoch dosiert ist, wenn denen was rausgekommen ist beim Abfüllen.
Ich muss dann schon vom Arzt auch meine Spiegel angucken lassen, ja, und nicht willkürlich solche fettlöslichen Vitamine mir reinziehen, ja, und das kann schon in eine schlechte Richtung laufen, ja. Auch bei Botanicals, bei Pflanzenstoffen natürlich. Es sind halt einfach Sachen auch dabei. Keine Ahnung, wie Löwenzahn oder irgendwas, wenn ich es dann halt zu hoch dosiere, dass es auch kontraproduktiv sein kann. Ja? Und deshalb gibt es ja dieses Lebensmittelgesetz und klare Richtlinien in Deutschland, dass ich halt unterhalb von diesen Grenzwerten bleiben soll. Also Nahrungsergänzungsmittel muss man ja auch ganz klar abgrenzen. Was ich nachher selber mache, ist ja meine Eigenverantwortung. Aber Nahrungsergänzung laut Gesetz darf ja nicht wirken. Sonst hätte ich ein Medizinprodukt, ja. Also ich muss immer unter den medizinischen Grenzwerten bleiben, ja. Und was einer nachher mitmacht, ist ja sein Ding. Ob ich jetzt 10 Kapseln nehme, ist meine Eigenverantwortung.
Aber wenn ich eine Kapsel, also wenn ich quasi die empfohlene Einnahmeeinheit einnehme, dann darf es keine Wirkung entfachen.
Genau. Deshalb kannst du aber auch schön mit Synergien arbeiten. Was ich gern mache, ich bleibe lieber niedriger dosiert, aber habe Synergien mit anderen Stoffen, wo ich das einfach wieder aufheben kann, ja? Und dass du einfach
um dann die Bioverfügbarkeit zu erhöhen oder synergistische Zusammenspiele von Nährstoffen.
Genau, es gibt ja auch synergetische Eigenschaften von verschiedenen Stoffen.
Nenn so ein Beispiel. Nenn so ein Beispiel. Was ist denn da?
Du kannst zum Beispiel Kollagen mit Vitamin C und Silizium kombinieren und ja, dann kannst du noch andere Zusätze, zum Beispiel, ist jetzt das einfachste Beispiel. Kannst ja auch Pflanzen, zum Beispiel Kurkuma mit schwarzem Pfeffer, dann erhöhst du die Wirkung und so weiter. Es sind ja verschiedene Sachen, wo man das schon kombinieren kann, ja. Aber trotzdem ein bisschen in der Low-Dosis bleiben, dass man einfach auf der sicheren Seite ist.
Ja, ja. Und aber wir sind jetzt noch in diesem ersten Graubereich, der mich jetzt tatsächlich interessiert, weil ganz oft bekomme ich Zuschriften von Leuten, die schreiben mir auf Instagram, die schreiben mir auf per E-Mail und die fragen dann nach Empfehlungen für Produkte. Und wenn wir dann sagen, du, wir empfehlen die Produkte der Partner bei uns, weil da sind wir sicher, dass es gute Qualität ist. In unserem Fall ist es Molecular und Biogena und wir wollen keine anderen Empfehlungen abgeben, weil zu denen können wir nicht stehen. Dann sagen die Leute, ja, aber wir wollen kein Geld sparen und so weiter. Und jetzt ist die Situation, ich verstehe das ja, ich verstehe ja die Leute, die sagen, sie wollen gern Geld sparen und die Preisunterschiede sind ja erheblich. Und die Versuchung, jetzt auf einen Marktplatz wie Amazon zu gehen und dort einfach nach Preis etwas auszusuchen, ist ja sehr groß. Und davor warnst du zunächst mal, weil du sagst, das kann schon okay sein, aber die Wahrscheinlichkeit, dass das irgendwo so abgefüllt und so produziert wurde, dass es den größtmöglichen Gewinn für den Abfüller und für den Vertreiber bringt, ist sehr hoch. Vermute ich jetzt einmal, dass du das sagen wirst. Ja. So, dann gibt's ich glaube, die tiefste Stufe sind diese Abfüller in Fernost. Dann gibt's die Abfüller außerhalb der EU oder irgendwo im südlicheren europäischen Teil. Da vermute ich, das wird auch nicht ganz so sein wie eine Qualität in Deutschland oder Österreich, oder?
Ja, wir können ja nicht alle schlecht machen, sage ich mal. Es gibt bestimmt auch in Asien einen guten, es gibt auch in Italien einen guten und so weiter.
Ja.
Aber die Standards, was wir halt in Deutschland haben oder USA, hat auch sehr hohe Standards. Die HACCP ist schon eine sehr gute Schwelle, was wir haben. Dann hast du ja GMP, dann hast du FSI oder IFS heißt, glaube ich, dann der allerhöchste Standard. Ja, und da gibt es ja schon einige Unternehmen, die das haben, ja. Und ich denke, da sind wir schon auf einem hohen Level, ja.
Warte, Jochen, da bleiben wir gleich. Das ist etwas, wo ich glaube, die Leute können sich da wirklich daran orientieren. Das heißt, es gibt drei Qualitätssiegel, drei Auszeichnungen, die sagen, das Produkt, das da drinnen ist, das wurde nach hohen Qualitätsgrundsätzen erzeugt. Und genau. Das ist GMP.
ACCP.
ACCP und
IFS heißt es, genau.
IFS, super.
Das ist die höchste Liga. Also das haben dann wirklich gerade so Lebensmittelproduzenten, wo viel halt dann nachher auch für ja, Aldi, Lidl und so herstellen, die schreiben das IFS vor. Das sind mit Metalldetektoren, mit allem Möglichen, dass ja nichts rein kann. Ne?
Ja, und wenn man nach diesen Grundsätzen, nach diesen Prinzipien erzeugt, dann wird man diesen Unternehmen, die hinter diesen Siegeln stehen, wahrscheinlich eine relativ saftige Rechnung überweisen müssen, damit die das auch gescheit kontrollieren, oder?
Ja, im Endeffekt hast du ja ständig deine Audits, natürlich, die gucken ja, du musst im Prinzip Hygieneplan nachweisen, deine ganzen Produktionsdokumente natürlich und so weiter. Ja, da steckt schon viel dahinter und deshalb sage ich auch, deshalb muss man auch ein bisschen das so abgrenzen, wie wir vorher besprochen haben. Wenn ich jetzt halt so ein Low-Cost-Produkt bei Amazon mir reinziehe, kann das eigentlich nie diese Hygienevorschriften machen, weil ein deutscher Hersteller könnte nie so günstig produzieren.
Ja.
Ja, weil da zu viele Richtlinien dahinterstehen, was wieder mit Kosten für Produzenten, für Lohnabfüller steht. Ne? Das muss man halt auch alles mit einkalkulieren. Dafür kann ich eigentlich sagen, jetzt auch bei Biogena oder jetzt auch bei Molecular, wie ihr ja verwendet, ja, dass da eigentlich schon die Produktion tippitoppi ist und dass das wirklich auf höchstem Niveau produziert wurde, ja.
So, jetzt möchte ich zwei Dinge. Das eine ist, wie wird abgefüllt? Wie kann man sich das vorstellen? Ich habe das gesehen bei Biogena. Das sind jetzt so Maschinen, die haben ungefähr die Größe von, ich sage jetzt einmal, 4 bis 5 Kühlschränken ungefähr. Und das ist so eine Trommel und da wird das durchgemischt und dann wird das irgendwie abgefüllt. So ungefähr, und so ein Fließband dabei. Und da steht jemand mit so einer weißen Haube daneben und überprüft das alles und überwacht das und hilft der Maschine. Und dann wurde mir erklärt, wenn eine Charge abgefüllt wurde, dann wird alles extrem genau desinfiziert, gereinigt und dann erst kann das nächste gemacht werden. Eh klar, weil sonst habe ich irgendwie ein Vitamin B12-Rest in einem Magnesium drinnen oder so und das will ich ja nicht.
Aber es geht hauptsächlich auch da um Allergene und so. Du musst ja immer gucken, Allergene auszuschließen. Ja? Mittlerweile sind die Leute ja hochallergen.
Ja.
Und deshalb du musst jetzt auch mittlerweile alles deklarieren. Ja, Fisch, Mandel und so weiter. Und du darfst natürlich nicht, wenn du jetzt ein Haselnussprodukt, das gibt es wahrscheinlich nicht, aber mal drüber laufen lässt.
Ich habe jetzt auch noch keine Nahrungsergänzung auf Haselnussbasis entdeckt.
Darf ich natürlich im Nachgang nicht Kollagen abfüllen. Das muss natürlich wirklich Abklatschprobe gemacht werden, ob Restallergene drauf sind. Mhm. Das gehört auch dazu, eine Abklatschprobe. Sind Restbakterien, sind, gerade wenn ich Sporen zum Beispiel abfülle, ich fülle auch viel Sporen bei mir ab, dass ich wirklich da mit Abklatschproben nachweisen kann, dass da nichts mehr drin ist, was ins nächste Produkt übergehen kann. Kreuzkontaminationen, muss man alles natürlich ausschließen, solche Prozesse.
Ja.
Und dann, wie du sagst, es wird dann schon hochhygienisch. Du hast ja die Leute gesehen mit Mandel, mit Arbeitsschuhen, mit Bartmasken, wenn wir einen Bart haben.
Ja.
Dann hast du, ja, genau, da musst du natürlich alles, da darf kein Haar reinkommen, nichts in diese Produktion.
Ja. Wie läuft jetzt so ein Abfüllungstag ab? Ihr fangt um, ich weiß nicht, 7 in der Früh an und macht es einmal bis um 10, füllt ihr ab ein, ich weiß nicht, Magnesiumprodukt. Und dann wird die ganze Maschine gereinigt. Das dauert, ich weiß nicht, eine halbe Stunde oder 3 Stunden, ich weiß es nicht. Erklär uns ein bisschen, wie verläuft der Arbeitstag einer solchen Abfüllmaschine?
Also wir fangen momentan, ich habe gerade einen sehr großen Auftrag mit einer sehr guten Firma, die jetzt neu startet, wirklich cleane Produkte und da fahren wir Schichtbetrieb sogar, wir machen Nachtschicht.
Mhm.
Genau, und im Endeffekt wird es halt dann im Prinzip am Stück, morgens wird es angefangen, dann zieht man das komplett durch. Und dann hofft man, dass man in den Schichten durchkommt mit diesem Produkt. Und wenn man dann fertig ist, muss es natürlich 2-3 Stunden gereinigt werden, ja.
Okay. Und von welchem Produkt reden wir da jetzt gerade? Was kannst du da sagen? Das ist ein, ich weiß nicht, ein Multivitamin oder ist das ein Kollagenprodukt oder ein Magnesium, was auch immer?
Das ist eine neue Firma, die jetzt momentan in den Markt startet, sehr sauber. Also wir haben das wirklich mit sämtlichen Gutachtern durchexorziert und wirklich, wirklich schöne, gute Kombipräparate, eins im Longevity-Bereich mit Resveratrol, Spermidin und so weiter. Ja.
Das ist ein super Beispiel, weil da habt ihr jetzt drinnen, in jeder einzelnen Kapsel, habt ihr drinnen so und so viel Resveratrol, so und so viel Spermidin, so und so viel, was weiß ich, NMN oder was auch immer dann noch. So, wie bringt sie das so zusammen, dass die genau richtige Menge der einzelnen Zutaten, der einzelnen Stoffe, dann auch wirklich in jeder einzelnen Kapsel stimmt? Wie macht
also
das?
Also in dem Fall ist jetzt ein Pulver, aber auch in der Kapsel ist immer das Gleiche. Die Rohstoffe werden natürlich alle eingewogen nach Rezeptur. Dann kommt es in einen großen Mischer. Dann wird es 20 Minuten, 30 Minuten, je nachdem. Das ist auch immer rohstoffabhängig. Wird es natürlich gut vermischt, ja. Und dann geht's halt los. Dann geht's entweder in die Kapselfüllmaschine oder in die Pulverfüllmaschine, ja.
Mhm. Und überprüft ihr dann noch, ob diese Verhältnisse passen oder ist dann nach diesen 20, 30 Minuten Umrühren gesichert, dass das ausreichend durchgemischt ist?
Also eigentlich ist es sauber durchgemischt, aber teilweise, je nach Anforderung auch in den Firmen, lassen wir es natürlich nochmal überprüfen nachher, also mikrobiologisch oder so. Oder auch teilweise dann halt nochmal einen Test auf Vitamine und so, wobei das immer schwierig ist, weil die Labore immer so starke Abweichungen haben. Ja, im Labor, wenn ich jetzt sage, testen wir mal den Vitamin K2, dann kriege ich meinen Laborbericht und dann schreiben die halt, ja, dein K2 hat den Wert plus minus 30%.
Ah ja, dann plus minus 30%, auch, das ist ja genau das, was man hören will.
Genauer können die das einfach nicht bestimmen.
Mhm.
Ja, und deshalb gibt es ja auch für die Hersteller so eine kleine Range, wo du immer auch abweichen darfst, weil man das gar nicht so genau bestimmen kann, ja.
Okay. Wie viele solcher Maschinen hast du? Hast du eine Maschine bei dir stehen oder sind da, ich weiß nicht, ist das eine Reihe von 30 Maschinen?
Also ich habe eine große Flüssigfüllmaschine, also vollautomatisch. Dann habe ich eine große Pulverfüllmaschine.
Mhm.
Dann habe ich eine große Cremefüllmaschine für Zahncreme zum Beispiel.
Ja.
Und andere Naturkosmetik machen wir auch.
Mhm.
Und dann habe ich noch zwei Mischer und eine Kolloidmühle.
Okay.
So flüssige Sachen. Und dann habe ich noch einen großen Dispergierer, also eine 100 Kilo, wo ich halt Creme, Liposomales, alles herstellen kann. Ja. So, dann war es das. Und da bin ich ziemlich kleiner Abfüller.
Aha, okay. Also sag, und steht der Name deiner Company auf diesen Mitteln drauf, irgendwo, abgefüllt von oder so?
Nee, das steht ja nur auf meinem Brand drauf, aber die anderen stehen natürlich als Inverkehrbringer immer selber drauf.
Okay.
Das heißt, du bist nachher verantwortlich dafür. Der Inverkehrbringer hat zu sorgen, nach meinen Unterlagen natürlich, aber der Inverkehrbringer haftet natürlich.
Ja. Jetzt würde ich gerne das Thema der Rohstoffqualität ein bisschen ansprechen. So, wenn ich jetzt sage, ich kaufe jetzt am Weltmarkt, keine Ahnung, 100 Kilo Magnesiumcitrat oder 1000. Ich weiß nicht, in welchen Mengen kauft man das denn?
Kommt auf der Auftrag an.
Ja, ja. So, und dann, ich weiß nicht, dann hast du deine 5 Produzenten und die rufst du an und sagst, ich brauche jetzt für einen neuen Auftrag 1000 Kilo Magnesiumcitrat. Wie läuft das ab und wie erkennt man, ob der Lieferant ein guter ist oder ein schlechter? Wo sitzen die? Wie produzieren die das? Produzierst du manche Sachen da auch selber? Wie kommt man an diese Rohstoffe heran in einer guten Qualität?
Ja, im Endeffekt fängt man ja mal an, mit verschiedenen Lieferanten Kontakt aufzunehmen, ja. Und dann gibt's natürlich sehr bekannte Lieferanten, davon EU-Lieferanten, sage ich mal. Davon kann man dann schon ausgehen, dass die gute Qualitäten haben. Es gibt aber auch Rohstoffe, die kannst du nur in Fernost bestellen. Die bestellst du dir halt und dann geht es halt los. Dann schickst du nochmal das ganze Ding ins Labor.
Ja.
Ja, so mache ich das halt. Ich hab wirklich Lieferanten, denen kann ich vertrauen.
Ja, auch in Fernost.
Auch in Fernost, ja. Ich habe den 10, 20 Mal geprüft mit verschiedenen Rohstoffen, war immer tipptopp Qualität.
Mhm.
Und immer wenn der erste Rohstoff von Fernost kommt, schicken wir es nochmal ins Labor und lassen es komplett analysieren und vergleichen einfach die Spezifikation, ob er wirklich sauber gearbeitet hat, ob das wirklich passt. Ja, dann hast du EU-Lieferanten, wo eigentlich diese strenge Qualitätskontrolle, um das überhaupt in die EU einzuführen, ich denke, da kommt auch viel von Fernost, ja. Aber die haben das schon übernommen, diese strenge Qualitätsprüfung, ja.
Mhm.
Und dann tust du normal nachher das fertige Produkt dann nochmal prüfen, ja. Und stichprobenartig natürlich trotzdem auch mal einen Rohstoff, wo du dir unsicher bist, wo du einfach denkst, komm, wir gucken uns das Extrakt nochmal an. Gerade bei, was ein bisschen auch so ein Grenzthema ist, einfach sind Pflanzen, ja. Weil du musst ja überlegen, wenn ich jetzt eine Pflanze nehme, das ist meistens Teequalität oder ja, es darf für Tee eingesetzt werden, für Lebensmittel und so weiter. Und du hast bei Tee darfst du zum Beispiel 10 hoch 5 an Schimmel drin haben.
Wirklich?
Ja, ja. Also das sind schlechtere Anforderungen. Das heißt, und beim Nahrungsergänzungsmittel darfst du es wieder nicht drin haben. Da darfst du 10 hoch 2 an Schimmel drin haben, ja?
Mhm.
Und es sind halt immer, und dann wird's ja interessant. Ich kaufe jetzt diesen Rohstoff.
Ja.
Pack den in mein Nahrungsergänzungsmittel und krieg nachher im Labor raus, ja, da ist 10 hoch 5 Schimmel drin.
Boah.
Ja, okay. Das heißt, und Schimmelsporen kannst du nicht richtig rauskriegen, weißt? Ich kann jetzt einen Extrakt nur ausbacken oder eine Pflanze. Dann krieg ich, sag ich mal, Bacillus cereus oder E. coli Bakterien, wenn sie drauf wären. Kaputt, aber eine Schimmelspore ist halt resistent. Und da gibt's auch verschiedene Anforderungen, ja.
Ausbacken meinst du jetzt mit Bertha und nicht mit Paula? Also sie werden zuerst ausgepackt mit Paula und dann werden sie...
Mit Bertha. Backen,
mit Bertha.
Ja, genau.
Das heißt, sie werden so erhitzt, dass diese, dass manche von diesen schädlichen Mikroorganismen abgetötet werden.
Genau, weil du hast schon verschiedene Grenzbereiche und das ist auch immer so eine Diskussionsfrage. Deshalb mache ich da sehr viel mit Gutachter, die das einfach bewerten, ja.
Mhm.
Und sagen dann wirklich eine Verkehrsfähigkeitsbescheinigung und sagen, okay, so können wir es machen. Das ist noch erlaubt.
Mhm.
Und viele gucken da auch nicht drauf. Die packen halt einfach irgendwelche Botanicals rein. Und du hast nachher 10 hoch 7 Schimmel drin oder irgendwas in deinem Fertigprodukt.
Aber ich kann das als Konsument natürlich niemals überprüfen, was da drinnen ist.
Nee, also
ich muss da einfach vertrauen.
Immer.
Ja.
Jochen, Entschuldigung, ich muss unterbrechen, wenn du in dem Moment lachst, kriege ich eine Gänsehaut. Das finde ich nicht gut.
Ja, was willst du machen?
Hör endlich auf, Geld für Biohacking-Gadgets zu verbrennen, die nichts bringen. Ich, Andreas Breitfeld und Stefan Wagner haben über 150.000 Euro Lehrgeld bezahlt, damit du es nicht tun musst. In unserem kostenlosen Webinar zeigen wir dir das System hinter echter Energie und Longevity ohne unnötigen Schnickschnack. Minimaler Aufwand, maximale Wirkung. Klick jetzt auf den Link in den Shownotes und sei beim nächsten Mal live dabei.
Ja, das, würdest du dich jetzt in meine Situation versetzen? Und ich versuche jetzt als Hobby-Biohacker mich gut zu versorgen mit Nahrungsergänzungsmitteln. Welchen Ratschlag würdest du mir denn da jetzt geben?
Also ich würde auf jeden Fall schon auf die Qualität gucken. Ich würde lieber dann ein bisschen mehr bezahlen als.
Ja, aber wie finde ich die Qualität heraus?
Es gibt ja einfach namhafte Brands in Deutschland oder in Österreich, wo du dich halt da drauf verlassen kannst, ja. Du einfach sagst, okay, die haben hohe Qualitätsanforderungen und da ist das Ding. Und wenn die draufschreiben, Clean Label, ist es ein Clean Label. Wenn die draufschreiben, ohne Zusatzstoffe, gehe ich davon aus, dass keine Zusatzstoffe wie Magnesiumsterat, Trennmittel, Füllstoffe oder Sachen drin sind, ja. Das muss man halt aus der Spezifikation alles deklarieren. Ist Maltodextrin drin und so weiter. Deklarieren viele gar nicht. Ich bin aber verpflichtet, ja, solche Sachen natürlich zu machen. Oder manche schreiben hier, ich habe 1000 Milligramm Kurkuma drin. Ja, das bringt mir gar nichts. Ja, es kommt ja auf diesen Anteil nachher wieder an, was ich brauche, ja. Kurkuma-Pulver ist recht und gut, aber es gibt ja auch Wirkstoffe in diesem Kurkuma enthalten, was nachher wieder interessant ist. Oder viele schaffen mit natürlichen Aromen. Natürliches Aroma, das täuscht ja komplett, das ist ein natürliches Aroma, aber steckt ja alles drinne. Ja, Aldehyde, da ist alles drin, Ketone, Terpene, alles, Maltodextrine. Es ist halt immer wieder so ein, ich stehe jetzt besser da, wenn ich ein natürliches Aroma drin habe.
Ja, wir haben dieses Thema mit diesem Magnesiumstearat, das oft drinnen ist, als Rieselhilfe, glaube ich, damit einfach die Abfüllung leichter geschieht. Was sind denn da so Stoffe, die dazugefügt werden, auf die man achten soll als Konsument? Und wie gefährlich ist zum Beispiel Magnesiumstearat? Bei manchen hört man, das reduziert die Bioverfügbarkeit der eigentlichen Nährstoffe, die drinnen sind. Bei anderen hört man wieder, macht gar nichts, ist gar nicht so schlimm. Gibt es solche beigemengten Stoffe, die du als unproblematisch siehst, und gibt es welche, die du als besonders problematisch siehst?
Also gut, das hauptproblematische Zusatzstoff, das haben sie jetzt zum größten Teil rausgenommen, außer bei den Presslingen, wo sie die Außenhülle rum haben, das Titandioxid.
Ja.
Und Titandioxid ist ja in anderen EU-Ländern jetzt endlich mal mittlerweile verboten worden. In Deutschland finde ich noch Präparate, weil sich einfach, das sind Nanopartikel, die sich nachher in deine Zelle reinsetzen und die bekommst du nicht mehr raus.
Okay.
Ja, da habe ich auch mal eine Studie gelesen, da haben sie im Prinzip nachher die Leichen, die Lymphen aufgeschnitten und haben geguckt, was hängt denn so in der Lymphe alles drin. Und da hat man ganz klar gesehen, dass du im Prinzip so Titandioxide anreicherst, ja. Jetzt bei Sterade, Magnesiumsterat, das ist halt immer grenzwertig, ja. Also ich verzichte darauf, weil das einfach einen schlechten Ruf hat. Ja, wie es jetzt tatsächlich ist, kann ich auch nicht sagen, aber ich gucke halt immer, dass ich ganz clean bleibe. Ich möchte sowas nicht drin haben, ja. Oder Magnesiumoxide. Oxide ist auch so ein Grenzwert, wo man sagt, haben zwar nutzen viele, weil ein hoher Magnesiumanteil drin ist.
Ja.
Ich brauche wenig Magnesium, sage ich mal, Pulver, hohen Anteil zu bekommen. Aber es sind halt immer so Streitthemen, ja. Und ich sage einfach, ich streite nicht. Ja? Ich lasse es weg. Und meine Therapeuten rufen mich dann alle an, wenn ich sowas reinmachen würde.
Okay.
Ja, und ich will das gar nicht begründen. Ich muss es doch gar nicht machen. Ich kann mittlerweile, es gibt so gute Abfüller, so gute Abfüllmaschinen. Ich brauche keine Rieselhilfe. Wenn ein bisschen Akazienfaser rein oder sowas.
Okay.
Ja, dann habe ich
ein vernünftiges
Produkt drin.
Ja, genau.
Das kann man ja immer ein bisschen reinmachen. Aber auf das ganze andere Zusatzzeug verzichte ich komplett. Auch auf, wenn es geht, auf natürliche Aromen. Ich nehme zum Beispiel nur Fruchtpulver. Also sprühgetrocknet, gefriergetrocknete Fruchtpulver ohne einen Zusatz. Und du kriegst so einen guten Geschmack, natürlichen Geschmack. Ich brauche da nichts anderes, ja. Mhm. Das ist halt die Philosophie, wie ich lebe.
Ja, ja. Ist das mit den Vertreibern, ist das mit den Marken, die das Produkt dann verkaufen, wahrscheinlich ja immer auch eine Diskussion über die Kosten? Und gibt's dann so, ich vermute mal, es gibt dann auch so Wünsche, die an dich herangetragen werden, vielleicht da und dort bei den Rohstoffen vielleicht ein bisschen was einzusparen oder vielleicht statt einem, vielleicht ein bisschen mehr Magnesiumoxid in ein Magnesiumprodukt hineinzutun, statt einem teureren Rohstoff. Erzähl ein bisschen aus der Praxis, du nennst natürlich keine Namen, aber wie ist denn so der alltägliche Kampf mit deinen Kunden?
Also es gibt Kunden, das ist der pure Kampf, aber ich mache es auch nicht mehr. Also ich habe da gar keine Lust mehr zu diskutieren. Ich habe das auch nicht mehr nötig mittlerweile, ja, wo ich einfach sage, du, ich suche mir aus und der, wo mitgeht, geht mit. Und wir machen vernünftige Produkte. Mhm. Ja, ich hatte früher Kunden, das war eine Katastrophe. Ich meine, ich kann die Namen nicht sagen, aber die nehmen billigste Eistee,
ja,
Pulver und schmeißen ein bisschen andere Wirkstoffe mit rein und sagen, das ist super zum Abnehmen jetzt.
Okay.
Und die erste Deklaration ist Zucker.
Okay.
Ja, und,
okay.
Und man guckt natürlich immer nach diesen Health Claims. Ich gucke natürlich immer, wenn ich ein Produkt herstelle, dass ich eine Aussage treffen darf. Und die Aussage bezieht sich ja immer auf die Health Claims, ja? Pro Vitamin, pro Magnesium.
Ja.
Und jetzt hast du natürlich völlig recht. Jetzt müssen wir mal davon ausgehen, gehen wir mal auf Magnesium-Bisglycinat, ja?
Ja.
Sag mal, ein Magnesium-Bisglycinat, wenn ich so ein bisschen im Kopf habe, hat, sage ich mal, nur einen Anteil von 13-14% Magnesium.
Elementarem Magnesium, ja.
Ja, wo ich halt deklarieren darf. Das heißt, ja, du musst ja richtig viel Bisglycinat reinmachen, das schaffst du in Kapsel gar nicht mehr, dass ich überhaupt noch einen Health Claim nutzen darf.
Ja.
So, und dann gibt es natürlich schon den Trick. Okay, jetzt macht man einen hohen Anteil Bisglycinat rein, aber packen noch Magnesiumoxid dazu.
Ja.
Dann erreiche ich natürlich meinen Health Claim, meine 15% oder was ich mindestens haben muss zum Deklarieren, erreiche ich das natürlich schneller.
Weil sonst wäre die Kapsel so groß, dass man die gar nicht mehr schlucken kann.
Ja,
damit man die ausreichende Menge Magnesium hineintut.
Ja, dann sagst du halt, du musst 6 Kapseln nehmen, aber da hat schon gar keine Lust mehr drauf.
Ja.
Soll ich jetzt 6 Kapseln mir da reinmachen? Ja,
ja,
das macht keiner.
Ja, ja.
Ja, und dann gibt es schon die Tricks, wo ich dann halt mit schlechteren Magnesiumarten, wo halt, oder überhaupt nicht aufnehmbar, wie Oxid zum Beispiel, schlecht verwertbar, kann ich natürlich trotzdem hier mein Magnesiumgehalt hochfaken, ne?
Ja, ja, ja. Du bist auch in der Entwicklung von Produkten tätig, hast du zu Beginn erzählt.
Ja.
Jetzt, ich weiß nicht, sitzt du da an deinem Schreibtisch und hast vor dir ein weißes Blatt Papier und überlegst dir, welche Rezeptur stelle ich denn jetzt zusammen für, ich weiß nicht, für ein Abnehmpräparat oder für ein Multivitaminpräparat oder für ein, was weiß ich, modernes Longevity-Präparat? Wie stellt man sich diesen Arbeitsablauf, diesen Workflow da bei dir vor? Oder kommt jemand zu dir und sagt, Jochen, du kennst dich doch so gut aus, wir brauchen in unserem Produktportfolio noch ein Produkt zum Thema bla bla bla.
Ja, so kommen viele her, das sagen mir einfach, ich suche was in dem Bereich. Aber bei mir ist da irgendwie so, ich habe so viel im Kopf und so viel, ich interessiere mich halt immer für die Themen und bin ja auch wie der Andreas und so im Longevity oder im Biohacking-Bereich schon viel unterwegs und gucke halt auch immer nach neuen Trends oder macht der Trend überhaupt Sinn, wo sie wieder alle hinrennen und überlege mir halt auch Sachen, was können die jetzt gut zusammenpassen, dann lese ich mich ein, mittlerweile kann man ja auch ein bisschen KI verwenden. Man kann sich natürlich aber auch nicht nur auf KI verlassen, wegen der Halluzinationen. Die halluzinieren sehr viel. Deshalb sage ich immer, wenn sie dann immer alle kommen mit ihren Rezepturen, also so läuft es momentan ab. Die bringen mir eine Rezeptur und sagen, hier, mach das. Dann sage ich, ChatGPT gemacht. Das kann nicht funktionieren.
Okay.
Es hat noch nie funktioniert. Es hat nie. Da brauchst du einen Mann vor Ort, der das alles bewertet, der schaut, ob es schmeckt und so weiter. Es funktioniert nicht, ja. Und da musst du schon ein bisschen Eigen-Know-how reinbringen und auch ein bisschen affin für die ganze Sache sein. Ja. Und dann lasse ich mir halt je nach deinem Thema was einfallen, dann gehe ich das mit dem Kunde durch, guck mal, ich würde es so und so machen, da gibt es Synergien. Und ich gucke auch immer nach irgendwas, was nicht auf dem Markt gibt.
Ja.
Weil ich bin kein Kopierer, wo jetzt sage, ich kopiere das 1:1. Das macht dir gar keinen Spaß.
Ja.
Ja, das ist ja langweilig. Deshalb gucke ich natürlich schon immer, dass wir ein Highlight drin haben, was andere wieder nicht drin haben, ja.
Was sind denn jetzt so gerade aktuell so Trendnährstoffe? Andreas, wir haben ja in der nächsten Folge, kleiner Teaser für die nächste Folge, schauen wir ja auf einige so Nischen-Supplements, Nischen-Nahrungsergänzungsmittel. Sag, Jochen, aus deiner Sicht, was sind denn so Trend-Supplements, die vielleicht in nächster Zeit öfter in Produkten drinnen sein werden und öfter in der Kommunikation begegnen werden?
Ja, es wird gerade sehr viel im Bereich Dextrin geschafft, interessanterweise.
Resistentes Dextrin.
Ja, genau. Also sehr viel kommt es mittlerweile rein. Sehe ich jetzt immer mehr. Bereich Safran, Relaxen kommt immer mehr wieder raus. Dann im Bereich NR passiert gerade sehr viele. Mhm. Ja, weil es gibt ja einige, die NMN verkaufen, das aber eigentlich nicht als Nahrungsergänzungsmittel zulässig ist. Aber es gibt ja die Vorstufe NR.
Ja.
Und das ist sehr wohl zulässig und deshalb passiert in dem Bereich gerade sehr viel, weil ich es deklarieren darf natürlich. Dann hast du halt die Hype-Sachen wie Q10, Spermidin momentan, Resveratrol, ja, was haben wir sonst noch alles drin? Astaxanthin ist immer ein beliebtes Thema bei den Leuten. Ja, also es sind diese Stoffe, wo halt gerade sehr viele drin sind. Dann auch. Was auch mittlerweile sehr, sehr in die Richtung läuft, sind, dass man von Darmbakterien eigentlich so weit weggeht, dass man Sporenprodukte einsetzt. Also in Richtung Spore gehen, nicht mehr in Richtung lebende Bakterien, die im Magen kaputt gehen. Also da ist auch so ein Hype zu erkennen. Also ich setze selber auch Sporen ein, weil ich da eigentlich super Erfolge habe. Genau, also da in dem Bereich tut sich bestimmt auch noch einiges.
Jetzt, Andreas, also, du wolltest
ganz,
was sagen.
Ganz kurz zwei Rückfragen. Der liebe Markus Sarreiter von der Anika-Apotheke in München hat mir jetzt zum ersten Mal Spermidin-Pen-Insätze geschickt, weil er jetzt am Rumexperimentieren ist mit Spermidin-Microdosing-Injektionen. Ich war ja mit dem Spermidin, hatte immer so den Eindruck, brauche ich jetzt nicht so wahnsinnig dringend als Supplement. Man hat es eine Zeit lang genommen, als der Anbieter aus Graz einen damit beworfen hat. Irgendwann hat er damit aufgehört und man hat es nicht so recht vermisst. Hast du eine grundsätzliche Einschätzung zu Spermidin? Ist das was bleibt in deiner Branche? Also bei mir, ich probiere es jetzt nochmal mit der Verbindung mit Pen und Nadel und vielleicht, wenn es über das Pieksen irgendwie signifikant mehr Auswirkungen hat, fände ich es toll, aber ich kann es ehrlicherweise noch nicht beurteilen.
Also ich sag mal so, es ist ja, das ist schwer zu beurteilen, wie sich das halten wird. Ich denke halt einfach, wenn wir mal sehen, den Weizenkeimextrakt, den gibt's ja schon ewig. Und dieser Hype ist ja erst vor 5, 6, 7 Jahren ausgebrochen, so Spermidin, ja. Aber es gibt ja namhafte Hersteller und Erfinder von Weizenkeimextrakt, sitzt in Bayern, die das ja schon immer haben. Aber es war ja nie ein Boom.
Ja, da waren halt die Fadenwürmer noch nicht unter dem Mikro gelandet. Das ist halt so.
Ja, und jetzt ist es halt wieder so ein Hype. Ich meine, guck mal, es war wie damals mit dem D3, der Hype. Ja, dann hat jeder nur noch D3. Da bist du schon verrückt worden mit D3. Ja. Und das sind immer, ich glaube, das sind immer so Höhen, Tiefen, dann wird wieder ein bisschen was anderes rauskommen. Das ist, sagen wir mal, was die Richtung zeigt. In welche Richtung gehen wir gerade, ja. Aber ich denke, der Markt ist halt brutal überflutet. Und was ich eigentlich feststelle, ist, ich habe so viele Anfragen von Startups. Die haben keine Ahnung, aber Hauptsache irgendwas rausbringen. Und das nimmt so dermaßen zu momentan. Also ich lehne alles ab, nur noch. Aber das ist brutal, was da gerade passiert auf dem Markt. Ich meine, wir haben einen steigenden Markt von 3-4% jedes Jahr. Es ist eine Wirtschaft, wo in Deutschland noch gut läuft. Im Gegensatz zu unseren anderen Wirtschaftszweige. Und auf dieses Boot will sich gerade irgendwie jeder draufsetzen, kostet was es wolle. Und deshalb auch bei dem Thema wieder, guckt nach gute Präparate. Namhafte Hersteller einfach nehmen, da weiß man einfach, dass es gut ist.
Das wäre jetzt der Moment, Stefan, wo ich das Simone Kumhofer Gedächtnispulver beim Produzenten pitchen würde.
Ja, also, das hebt die Welt völlig aus den Angeln. Ja, das muss ich dem Jochen, da muss ich ihn langsam damit vertraut machen, weil, Jochen, was du noch nicht weißt, ich habe im Selbstversuch ein Pulver entwickelt mit lauter Präbiotika. Und das ist natürlich, also ich habe es auch gleich Simone Kumhofer Gedächtnispulver genannt. Natürlich ist es kein Gedächtnispulver, sondern eine Liebeserklärung in Pulverform an die Simone Kumhofer. Und ich finde dieses Pulver großartig und ich habe auch die geheime Rezeptur, habe ich dann auch an unsere Newsletter-Abonnentinnen und Abonnenten, habe ich zur Verfügung gestellt. Aber ich bin noch nicht ganz sicher, ob, wenn ich etwas entwickle, auch wenn ich den Namen Simone Kumhofer draufschreibe als Referenz, ob ich dann wirklich den Stein der Weisen in Pulverform gegossen habe, da bin ich nicht ganz sicher.
Naja,
ich glaube, der Jochen kann das ein bisschen besser als ich.
Zumindest hast du einen großen Beitrag zu gut funktionierenden Dick- und Dünndärmen geleistet. Das ist
ja,
schon
das
mal viel
ich schon.
Wert.
Das glaube ich schon. Also die Einnahme von Präbiotika ist tatsächlich etwas, das ich uneingeschränkt empfehlen kann, solange man das mit dem Inulin nicht übertreibt.
Genau. Definitiv gehört einfach dazu.
Ja.
Und ja.
Jetzt gib mir ein bisschen ein Gefühl für das Business. Du hast jetzt gerade vorhin gesagt, du hast das Thema selber jetzt angesprochen mit den Startups, die daherkommen, weil ich glaube, dass das Nahrungsergänzungsmittelgeschäft ja auch eines ist, in dem die Margen noch so passen, dass man auch als Unternehmen, wenn man das verkauft, ganz gut davon leben kann. Und ich glaube, der größte Hebel ist halt die Herstellung und sind die Rohstoffe. Und da ist wahrscheinlich der Kampf drinnen. Was kosten denn so Rohstoffe? Kauft man das? Und wenn du jetzt, ich weiß nicht, 1000 Kilo Magnesiumcitrat oder Magnesiumbisglycinat kaufst, du brauchst es, also wenn du Zahlen nennst, freue ich mich natürlich, aber du wirst es nicht wollen.
Nein, du kannst jetzt wirklich sagen, so Standardrohstoffe, Bisglycinate oder irgendwas, das kostet das Kilo 7 Euro etwa, ja.
Okay.
Ja, und aber es gibt wirklich Rohstoffe, gerade weil sie ihr eigenes Brand drauf machen, was auch viele gerade machen. Also ich habe teilweise Rohstoffe im Einsatz, da kostet Kilo bis zu 3.000 Euro.
3.000 Euro, ein Kilo. Zum Beispiel, was ist das für ein Rohstoff?
Ja, das kommt halt immer drauf an. Das sind dann teilweise spezielle Pflanzenextrakte, die 10-mal fermentiert sind und weißt du, Kuckuck, was alles. Also ich bin mir nicht sicher, ob es was bringt, aber es gibt halt auch Strategien von anderen Herstellern, die sagen, hey, ich nehme einen Markenrohstoff, ob der jetzt besser ist oder nicht besser ist.
Ja.
Ja. Aber ich mache das Brand auf mein Produkt drauf. Das sieht man ja öfters bei verschiedenen Herstellern, PQQ oder irgendwas hier vom namhaften Hersteller und so weiter. Ja. Aber die verlangen natürlich auch richtig Geld dafür, dass du das Brand nutzt. Aber ich bin nicht überzeugt, ob das jetzt das Bessere ist als das Günstigere, ja.
Okay, das ist heißt, bei Kreatin ist es ja auch zum Beispiel so.
Dass man, ja, das im Endeffekt hast du ja verschiedene Kreatinarten. Ganz ehrlich, ob das jetzt so der Hype ist, ja, oder nicht der Hype, aber du zahlst halt wirklich ich kann ja den Hersteller jetzt nicht nennen, aber für einen bekannten Hersteller zahle ich dann fürs Kilo auf einmal 33 Euro. Nehme im Prinzip das gleiche Kreatin, also wenn du die Spezifikationen vergleichst, hab sogar noch eins, wo runtergeht auf, ich glaube, 500 Dalton oder irgendwas, also sehr aufnehmbar, ja, sehr fein.
Auf 500 Dalton, was ist das?
Dalton ist das Molekulargewicht, so im Endeffekt die Feinheit, die Aufnehmbarkeit.
Okay.
Ja.
Okay.
Das ist wie bei Kollagene, wenn ich normales Kollagen nehme oder ein Tripeptid nehme, das ist viel besser natürlich. Und zahle aber dann beim anderen Hersteller, nur weil er nicht diese Marke hat natürlich, zahle ich halt dann fürs Kilo 7 Euro oder 12 Euro, ja. Das sind natürlich schon Unterschiede, ja. Aber manche sagen halt, nee, mir ist einfach dieses Brand wichtig. Und das ist natürlich auch ein lukratives Geschäft.
Haben wir natürlich, das Thema Ingredient Brands kennen wir irgendwie aus der Computerchip-Herstellung. Intel Inside hat einem eine Zeit lang ein gutes Gefühl gegeben, jetzt ist es was zum Fuchs. Ich kann es ja nachvollziehen, dass man so ein bisschen in einem Dschungel, in dem quasi gerade bei den Rohstoffen so gar keine Kontrolle zu sein scheint, sich besser fühlt, wenn man weiß, dass es jetzt ein namhafter Zulieferer, der quasi da vielleicht auch ein bisschen noch mehr drauf schaut. Wenn wir jetzt ehrlich sind, sind ja die Preise, die du gerade nennst, wenn man es auf die Kapsel oder auf die Packung runterbricht, ja immer noch, ja, Makulatur. Also, aber auf der anderen Seite, wenn du sagst von der Verfügbarkeit, spannend. Mir ist übrigens eingefallen, ich komme irgendwann in den nächsten Wochen mal bei dir vorbei und hol mir mal 5 Kilo Kreatin. Lieber Jochen, da kannst du dich schon drauf einstellen. Ich komme zum Besuch. Ich zahle bar. Ich bin inzwischen, glaube ich, bei einem Tagesverbrauch von, ja, 5, 6 Messerlöffeln. Das heißt, das dürft schon gut über 20 Gramm sein. Da lohnt sich's dann irgendwann auch mal so ein blaues Fass mit schwarzem Schraubdeckel.
Ja, klar.
Jochen, angenommen, ich würde dich jetzt zum Gesundheitsminister der EU ernennen. Was würdest du denn ändern im regulatorischen Bereich für Nahrungsergänzungsmittel? Was wäre denn da? Willst du mehr Kontrolle, weniger Kontrolle, eine andere Kontrolle? Willst du Einfuhrbeschränkungen? Willst du verpflichtende Laborkontrollen? Was glaubst du wäre sinnvoll, um dafür zu sorgen, dass die Leute, die sich solche Sachen kaufen und die damit ja ihrer Gesundheit was Gutes tun wollen, nicht über den Tisch gezogen werden?
Ja, im Endeffekt kann ich es ja nur regulatorisch prüfen, aber was ich mir richtig wünschen wäre, wenn die ganzen Hersteller in ihre Verantwortung gehen und die Leute hier nicht übers Ohr ziehen, dass die wirklich das, was sie machen, mit Herz machen und wirklich sagen, hey, ich will was Gutes für die Menschheit tun. Das ist schon mal das A und das O. Ja, wenn wir das mal hätten, dann wird es ja solche Schrottprodukte gar nicht geben, ja. Aber natürlich brauchen wir härtere Regularien, bessere Kontrollen auch von Einfuhr von Rohstoffen, ja. Auch nochmal wirklich die Nachweise, bevor, sage ich mal, ein Produkt wirklich auf den Markt geht, dass man vielleicht wirklich verpflichtend eine Verkehrsfähigkeitsbescheinigung von einem sachverständigen Gutachter benötigt, ja. Okay. Ich meine, dann hat man schon einiges regulatorisch im Griff, ja, wenn ich nochmal einen Spezialist drüber gucken lassen muss.
Ja,
und
weil das, was dann...
Guckt die Spezifikation durch, der guckt natürlich alles an, ja.
Ja.
Und so weiter. Ich meine, weißt du, es ist immer so, solange nichts passiert, ist alles gut. Ja, aber das Thema ist, und die Leute werden natürlich, das Hauptproblem liegt einfach, es wird niemand kontrolliert, die Mittel kommen von Holland rein. Die kommen von Drittländern rein. Da sind die Behörden einfach beschränkt. Die können nicht übergreifend, länderübergreifend agieren. Und das ist ein Hauptproblem, ja.
Ja, also diese blaue Schlumpfpille, die der Andreas da jetzt genannt hat zu Beginn, der Andreas kann jetzt tatsächlich, indem er ein E-Mail rausschickt und sagt, liebe Behörde, ich gebe hiermit bekannt, Breitfeld Schlumpfpille kommt jetzt auf den Markt. Dann geht der zu irgendeinem Abfüller und sagt dem, bitte hau mir das Billigste zusammen, was es gibt. Ich schreibe oben drauf Andreas Breitfelds Schlumpfpille und bewerbe die und verkaufe sie und habe eine riesen Marge drauf. Und in frühestens 1 bis 2 Jahren wird irgendjemand kommen irgendwelche Behörden und schauen sich das vielleicht einmal an. Wichtig ist nur, dass in der Zwischenzeit niemand dran stirbt. Ist das so?
Genau, und in den 2 Jahren kannst du Geld drucken. Und nach 2 Jahren, wenn die Behörden kommen, dann stellst du es halt ein.
Dann drehst du es
halt
wieder ab, sagst die Schlumpfpille.
Okay, oh Scheiße, ja, du kriegst eine Verwarnung.
Ja.
Außer du hast irgendwas Giftiges drin, Noodle Food drin oder irgendwas, dann kann schon härtere Strafen geben.
Ja. Oh, das ist spannend. Erklär uns noch Novel Food, weil das ist ja auch so ein peinlicher S. So zum Abschluss, da hätte ich tatsächlich noch ganz dringend die Frage, was ist das eigentlich für ein Schwachsinn?
Ja, das sind aber auch Regulatorien. Das ist einfach so alles, was Novel Food, muss man deklarieren, sind alles an Rohstoffe, die, ich weiß jetzt nicht mehr genaues Datum, wenn der Rohstoff oder wenn was Neues kreiert wird, wo nicht vor, ich glaube 1997 irgend sowas, in die EU eingeführt wurde, läuft unter neuartigem Lebensmittel. Und da sagen halt die EFSA, die europäische Behörde, sagt halt da, das muss erstmal geprüft werden, das Produkt. Ja, weil wir kennen das nicht. Alles, was Lebensmittel schon immer war in der EU vor 97, alles geprüft, alles top. Aber alles, was da danach kommt, muss ich Nachweis erbringen, dass im Prinzip das vorher eingeführt wurde, oder ich muss einen Antrag auf Novel Food stellen und dann geht es in die Prüfung. Und dann wird die EFSA einen Prüfantrag stellen. Das dauert teilweise bis zu 8 Jahre, bis die ganzen Regulatorien da sind. Und dann wird es mal freigegeben als Novel Food. Das heißt, es hat dann bestimmte Beschränkungen drin. Also du darfst es einsetzen, aber nur bis zu dem Gehalt oder irgendwas. Und wenn die Anträge dann auch durch sind, dann wird es zum ganz normalen Lebensmittel. Also ich sage mal so, manchmal ist es echt Quatsch. Aber manchmal ist es vielleicht auch gar nicht schlecht, ja. Also es hat auch wieder zwei Seiten, ja. Mhm. Manchmal denke ich mir, Mann, bei den Pflanzen, die Pflanze gibt's schon immer. Jetzt macht ihr da ein Novel Food raus, ja. Aber bei manchen Rohstoffen ist vielleicht, wo man wirklich noch nicht so die Hintergründe weiß, vielleicht doch wert, dass man das prüft.
Wie ist das mit dem Lithium, Jochen? Es ist ja als Nahrungsergänzungsmittel nicht zugelassen. Aber es gibt sehr viele Leute, mindestens einer davon ist im Raum, der Lithium regelmäßig einnimmt und der darauf achtet, dass es nicht zu wenig ist und aber auch natürlich nicht zu viel, klarerweise, was ganz wesentlich ist, und der eigentlich überzeugt ist davon. Wie geht man mit sowas um?
Also ich hab zum Beispiel Lithium schon vor 20 Jahren genommen. Ja. Also im Endeffekt über den Arzt halt, sage ich mal, man nimmt es ja im Prinzip, ist ja sehr gut fürs Gehirn, ja, Lithium. Mhm. Man sieht ja auch bei Lithium früher schon, wenn du bestimmte Regionen siehst, wie Mexiko oder auch Südtirol, ist ja eine sehr hohe Selbstmordrate. Und gerade bei diesen Regionen sieht man auch, dass die sehr lithiumarmes Wasser haben. Ja, genau deshalb ist Lithium immer ein Thema. Es ist halt nicht zugelassen als Spurenelement oder als Mineralstoff. Ja, war aber Silizium, was ich mache, früher auch nicht. Ich erst 1972 dann irgendwann doch mal anerkannt worden. Ich denke, es braucht auch seine Zeit. Es wird ein Novel Food werden. Die werden gucken, dass wir das schon zur Zulassung bringen, natürlich, ja.
Ja.
Silizium ist halt, wenn du das vertreibst als Chemikalie, musst du es halt dann vertreiben für Aquariumzubehör oder irgend sowas.
Ja.
Ja, machen halt dann viele.
Ja.
Ja, aber das ist natürlich ein heißes Eisen, ja.
Ja. Ja.
Also ich trinke halt immer es ist Werbung jetzt, es gibt eine Quelle in Deutschland, die hat einen sehr hohen Lithiumanteil drin und dieses Wasser trinke ich immer.
Ja, weil du vorhin Silizium jetzt auch angesprochen hast, also Lithium von Lithium zu Silizium, das sind zwei vollkommen unterschiedliche Stoffe und mit deiner eigenen Company Reeling spezialisierst du dich ja auf Silizium, Entschuldigung. Jetzt ist es so, dass jemand, der sich so gut auskennt mit Nahrungsergänzungsmitteln wie du, der alle Stoffe kennt, der macht dann eine eigene Company und da sagt er, ich konzentriere mich auf Silizium. Warum? Warum ist so eine Begeisterung bei dir da für Silizium?
Ja, Silizium ist einfach unsere Struktur. Und wir leben aus Strukturen raus, ja. Jedes Bindegewebe, jedes Organ hat ein Bindegewebe. Silizium ist einmal ein Element der Flexibilität, ja. Flexibilität, Element of Beauty und Kommunikation. Und es ist Antidot von Aluminium. Mhm. Also leitet aktiv dann Aluminium aus, ja. Und im Endeffekt ist ja alles, was wir brauchen, ist Flexibilität, Struktur und so weiter, ja. Und es ist natürlich ein super, super Stoff fürs Bindegewebe, für die Flexibilität von Arterien und so weiter, wo halt im Körper meistens fehlt. Wir haben alle einen Mangel an Silizium, sonst würden wir gar nicht altern.
Wirklich?
Ja, hätten wir genug Silizium im Körper, würden wir unser Alter sehr stark im Anti-Aging, ja?
Echt?
Und es passt halt sehr gut zu Kollagen, ist Vorstufe von Kollagen. Und so eine Kombi ist immer ganz gut, sage ich, weil wenn ich Kollagen mir jeden Tag nehme, ist das gut, ist ein Akutmittel, sage ich immer, ich sähe was. Aber der Baustoff, der Baustein hinter Kollagen ist einfach Silizium.
Okay.
Ja.
Warum ist Silizium dann jetzt nicht ein Nahrungsergänzungsmittel, das genauso bekannt und beliebt ist wie Omega-3 oder Magnesium oder Kreatin?
Ja, es geht ja immer um die Hypes. Also Silizium ist mittlerweile sehr bekannt worden. Also wo ich angefangen habe, hat es noch keiner gekannt. Seitdem gibt es große Facebook-Gruppen. Gibt es viele Interviews, Experteninterviews mittlerweile über Silizium. Also das Thema ist sehr, sehr akut momentan. Aber natürlich gibt es viel mehr Community auf Omega-3, was ich natürlich auch total wichtig halte, einfach, weil es auch so ein wichtiges ja, ein wichtiger Stoff ist, wo man eigentlich täglich nehmen sollte, ja, gerade in der heutigen Zeit. Genau, oder Magnesium, das sind halt solche Hype-Sachen, Sportbereich, Magnesiummangel, Krämpfe und so weiter oder besser schlafen. Wobei ich da ja eher auch für Glycin stimme. Also ich würde lieber abends eine große Menge Glycin nehmen zum Einschlafen.
Andreas, der kennt sich aus. Andreas, der kennt sich aus, den richtigen Mann eingeladen.
Magnesium bis Glycinat reinziehe, würde ich lieber 5 Gramm Glycin nehmen vom Einschlafen.
Ja.
Aber das sind ja immer so Trends halt. Und es gibt Trends, weißt du? Ja. Das gleiche wie wenn du sagst, ja, warum ist Glycin jetzt nicht ein Hype? Ja, weil die Leute sich noch nicht so mit befasst haben einfach.
Und Glycin und ist so, in dieser Runde ist Glycin ein absoluter Hype. Also
genau, und wenn du dich halt mal mit ein paar Stoffen richtig befasst, ja, dann ja, weißt du, was die können.
Ja.
Ja, und für mich ist zum Beispiel Silizium als Basismittel das Wichtigste von allen Mineralstoffen. Es gibt nichts Wichtigeres.
Dann letzte Frage an dich, Jochen. Was sind die 5, 6, 7, 8 Nahrungsergänzungsmittel, Nährstoffe, also die man zu sich nehmen soll? Also auf Platz 1 darfst du Silizium setzen. Diese
Berechtigung hast du. Dann Omega-3, ja, auf jeden Fall würde ich machen. Was haben wir denn sonst noch? Ja, dann auf jeden Fall habe ich immer Kreatin, dann habe ich Glycin. Mhm. Das sind jetzt halt meine Dinger, was ich halt, was ich halt so immer nehme. Ja, und was nehme ich sonst noch immer ein?
Magnesium gehört schon auch dazu, oder?
Ja, Magnesium nehme ich auch. Also ja, aber so ein bisschen die Richtung geht es bei mir immer.
Super. Sehr gut.
Aber wobei ich jetzt gerade diese neue Marke teste, selber an mir.
Ja.
Und ich muss sagen, also ich habe da auf jeden Fall jetzt in kurzer Zeit bessere Vitalität.
Mhm.
Ich merke das einfach, dass diese Kombi, das ist alles nicht überdosiert,
ja,
aber diese Kombi irgendwie ist richtig gut. Du merkst einfach morgens, du bist frischer, du hast mehr Energy. Und ich teste natürlich auch immer alles selber. Ich muss es immer selber wissen, ob es funktioniert oder nicht funktioniert.
Ja. Super. Andreas, hast du noch eine Frage an unseren Gast oder?
Nur, ob er mir mein Kreatin zum Flowfest mitbringt, weil da sehen wir uns ja.
Ich bring dir einen Sack mit, Andreas.
Das wäre cool.
Sehr gut.
Genau. Dann verkaufen wir es nasenweise. So, ihr Lieben, der Jochen hat ein weißes Pulver für mich dabei. Kommt es einmal her und probiert's. So. Herzlichen Dank für deine Zeit, lieber Jochen. Von meiner Seite ist es eigentlich ein scheiß trockenes Thema, aber so wie du es erzählst, finde ich es tatsächlich unterhaltsam und ich hoffe, ihr Lieben habt ein bisschen was mitgenommen davon. Es waren Fragen, die uns immer wieder begegnen und jetzt sind wir zumindest einen Schritt weiter. Irgendwann kriegen wir noch so eine Whitelist, Blacklist von Jochen. Vielleicht können wir die mal in den Newsletter packen. Kauft nicht
ja,
bei.
Ja, vielleicht machen wir mal eine Folge zu Silizium tatsächlich ein bisschen, hm? Andreas.
Auch interessant, ja.
Das wäre tatsächlich spannend. Das schauen wir uns an. Aber jetzt erstmal schicken wir dich in die Schweiz. Herzlichen Dank für deine Zeit. Ich finde es immer toll, mit Leuten zusammenzuarbeiten, deren Computerskills weit über meine hinausgehen. Deswegen war das heute ein sehr großartiges Erlebnis. Lieber Stefan, bevor wir den Jochen nach Hause loben, beziehungsweise in die Schweiz, die obligatorische Frage, was gibt es denn nächste Woche bei uns?
Ich habe es schon kurz angekündigt unterwegs. Wir reden tatsächlich auch Dienstag über Supplements, und zwar so über Nischen-Supplements. Ja, sowas wie Lactoferrin zum Beispiel oder Urolithin A, solche Dinge, so Exoten. Der Jochen, ich schaue gerade, wie der Jochen schaut, ob er mit den Augen rollt oder ob er zustimmend nickt. Dürfen wir über diese Stoffe reden, Jochen? Oder sagst du, um Gottes Willen, was ist das für ein Blödsinn?
Nö, immer interessant. Ich würde mir alles anhören. Ich sage ja, du musst dich halt mit beschäftigen mit so Stoffen.
Ja.
Manche Stoffe haben ja wirklich mehr Potenzial, als es rüberkommt, ne?
Ja, super. Ganz herzlichen Dank und einen schönen Tag euch beiden.
Dementsprechend vielen lieben Dank für die Zeit und bleibt uns gewogen. Weiterempfehlen, abonnieren. Bye, bye.
Ciao, Andy. Ciao, ciao.
Good Vibes. Quantenenergie und Frequenzen im Biohacking-Alltag. Eine Kooperation von Biohacking-Praxis und Quantum Upgrade. Heute geht es um den wissenschaftlichen Hintergrund zu Quantum Upgrade. Das ist eine Art App, mit der du Quantenenergie gezielt nutzen kannst. Vorgestellt von dem Quantum Upgrade Gründer Philipp von Holzendorf-Fehling. Welche Studie zu Quantum Upgrade schauen wir uns denn heute an?
Heute schauen wir uns die Studie an zum Thema Wundheilung und Zellregeneration. Und zwar wurde die durchgeführt von Dr. Robert Schief an der Universität in Tulsa in den USA. Er ist ein Experte für diesen Bereich und hat 5 Studien durchgeführt, jede für sich statistisch signifikant. Die Studie war mal wieder randomisiert und doppelblind, also absoluter Goldstandard. Und es wurde festgestellt in jeder einzelnen dieser Studien, dass die Zellregeneration der menschlichen Zellen, echter menschlicher Zellen, um 46-100% verschnellert wurde.
Wieso ist das relevant im Alltag?
Im Alltag ist es deswegen relevant, weil ich permanent ja in der Regeneration bin als Mensch. Ja, also permanent müssen sich die Zellen regenerieren von dem Stress, dem ich ausgesetzt bin. Wenn ich dann aber noch extra Wehwehchen habe und jetzt beispielsweise mir eine Wunde auf der Haut zuziehe oder ich habe eine Muskelbeschwerde nach einem Tennisspiel oder irgendetwas anderes, dann brauche ich natürlich speziell schnelle Regeneration und eine verbesserte Regeneration. Und da bietet sich das natürlich an, das mit Quantum Upgrade zu unterstützen. Es ist auch deswegen so wichtig, weil es non-invasiv ist. Ich muss nichts schlucken, ich muss mir nichts umhängen. Es funktioniert wirklich von alleine auf Knopfdruck. Und ich kann alle anderen Dinge wie Cremes, vielleicht Magnesiumtabletten etc., Schüsslersalze, kann ich alles trotzdem einsetzen, weil das Quantum Upgrade sozusagen sich da drüber legt und noch einen zusätzlichen Lift anbietet. Mit dem Code BiohackingPraxis kannst du das Quantum Upgrade jetzt für 15 Tage kostenfrei testen. Und zwar geht es auf quantumupgrade.io.
Das war die Biohacking-Praxis. Mehr davon findest du überall, wo es Podcasts gibt. Stefan Wagner schreibt im Magazin Carpe Diem eine Kolumne über Fort- und Rückschritte im Leben eines Biohackers. Andreas Breitfeld betreibt in München das europaweit einzigartige Biohacking Lab. Mehr Infos dazu findest du auf www.breitfeld-biohacking.com. Hat dir unser Podcast gefallen? Dann freuen wir uns über deine Bewertung. Und noch mehr, wenn du uns weiterempfiehlst.